Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Und das wird ein ganz besonderer Podcast und damit herzlich willkommen zum Plattenplausch. Erich, ein Weihnachtsspecial wartet und du hast dich wie immer absolut in Schale geworfen in deinem blauen Pulli. Fantastisch siehst du aus.
Ja, ich dachte, besser kann man sich nicht kleiden, ne?
Nee.
Aber ich muss sagen, es steht dir auch wirklich immer noch wie am ersten Tage. A la Bonheur, ganz fantastisch.
Ja, ist leicht zerwaschen mittlerweile, das blaue Ding, aber wird dir dadurch auch, ne? Siehst du nicht?
Nee? Gut. Nee.
Okay. Ja, und Erich, wir haben, muss man sagen, heute eine ganz besondere Sendung. Nicht nur deswegen, weil wir uns natürlich wie gewohnt auf unser Pläuschen hier freuen, sondern weil wir heute einen ganz, ganz besonderen Gast begrüßen können. Es ist uns eine Riesenehre und Erich, ich glaube, man kann ihn ganz gut beschreiben. Er ist ein deutscher Spieler, der...
Einfach zu beschreiben, ne?
Ja, einfach auf jeden Fall, wenn man noch nicht so ganz viel verraten will. Wie würdest du anfangen, ihn zu beschreiben, ihn vorzustellen?
One and the only.
Ja, ich würde noch ein paar Infos bringen. Ist der deutsche Spieler, der, und damit verrät man es, 4 olympische Medaillen gewonnen hat für unseren Sport. Und das ist natürlich ganz fantastisch, dass wir in diesem Moment Dima Ovtschov begrüßen können. Dima, herzlich willkommen im Plattenplausch. Fantastisch, dass du dir die Zeit nimmst, um hier ein kleines Pläuschen mit uns zu halten.
Ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Production hier von meiner Seite. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Pläuschen.
Dima, erste Frage vorweg. Wir machen ja hier Podcast, so ein bisschen Tischtennis-Podcast und sind überrascht, dass das in der Tischtennis-Szene, oder nicht überrascht, aber uns freut es, dass es angenommen wird. Bist du ein Podcast-Liebhaber?
Also vor 6 Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich mich damit noch gar nicht so richtig identifizieren. Habe sehr, sehr wenig Podcast geschaut, aber in Themen, die mich mehr und mehr interessieren, habe ich gemerkt, dass es da richtig coole Infos zu gibt. Und mittlerweile, vor allem auf Reisen, höre ich mir mehr und mehr Podcasts an. Und ich habe ich natürlich auch schon 1-2 Mal reingehört.
Sehr schön. Dima, wir haben natürlich also 1000 Fragen, die man dir stellen können. Wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, um auch, ich sag mal Sachen zu erfahren, ja, die vielleicht nicht schon jeder weiß. Du hast es gerade angesprochen, du bist natürlich als Tischtennisspieler unglaublich viel unterwegs auf Reisen.
Ja.
Macht das immer noch Spaß?
Also es macht, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also 2017 bin ich tatsächlich, da hat mir mein Reisebüro einen Pokal verliehen, bin ich 150 Mal mit dem Flugzeug abgehoben in einem Jahr. Ich muss sagen...
Stimmt, da gab es so ein Quiz bei Facebook, ne? Da gab es, glaube ich, eine Verlosung, wer errät, wie viele Flüge du gemacht hast.
Genau. Also ich muss sagen, das Jahr, das war wirklich brutal. Vor allem, da ich so viele lange Reisen nach Singapur hatte, der Jetlag, der ist natürlich sauhart, wenn man in Asien ankommt, dann einschläft, am nächsten Morgen irgendwie um 7, 8 Uhr aufwachen muss und in Deutschland noch Nacht ist, dann ist man halt gerädert und das schlägt irgendwann auch aufs Gemüt. Aber ja. Wir jammern natürlich, weißt du, wenn wir dann in der Gruppe unterwegs sind, denken wir uns, boah, wieder diese Jetlags und alles. Aber irgendwo, ist das irgendwo auch so eine Hassliebe. Am Ende können wir auf keinen Fall auch ohne.
Ja.
Dima, wir sind am Ende von 2020 angekommen, wie für alle Menschen wahrscheinlich auf dem ganzen Planeten, auch für dich, ein komisches Jahr, so wenn du das Revue passieren lässt, Covid-19 und die ganze, auch die ganzen Auswirkungen auf den Tischtennissport, auf dich auch, was sind so prägende Ereignisse, wo du gemerkt hast, oh, ist es wirklich ernst jetzt?
Ja, wir waren beim ersten großen internationalen Turnier des Jahres, Ende Januar beim German Open in Magdeburg. Und da habe ich das erste Mal so an meine besten Performances der letzten Jahre angeknüpft und war total positiv eingestimmt. Olympia steht vor der Tür, Topform ist da. Und da haben wir die ersten...
Gegen Fan Zhendong gewonnen, ne?
Gegen Fan Zhendong gewonnen. Genau. Das war wirklich, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin wieder on my peak irgendwo und wirklich alles ist möglich. Da haben wir natürlich die ersten unterstützten Nachrichten nach China geschickt, wo der Virus ausgebrochen ist. Aber ganz ehrlich habe ich in dem Moment auch nicht daran geglaubt, dass die ganze Welt dann kurze Zeit später zum Stehen kommt. Mhm. Und irgendwann, als ich gehört habe, dass bei den Qatar Open die Koreaner und Taiwanesen schon in Katar waren, aber trotzdem nicht rein durften ins Land, da habe ich das erste Mal gemerkt für unseren Sport auch, dass es jetzt sicherlich echt problematisch wird und wir bestimmt eine lange Zeit ohne den Sport auskommen müssen. Mhm.
Das heißt, du hast dich dann auch so durch diese, diese Lockdowns gekämpft. Die Olympiakader durften ja, aus deiner Sicht natürlich glücklicherweise ziemlich direkt wieder trainieren, auch in Düsseldorf. Hast du das Gefühl gehabt, dass trotzdem so ein Einfluss auf deinen Trainingsrhythmus hatte oder auf den Wettkampfrhythmus ja sowieso, aber auch im Training? Weil Erich und ich haben immer so rumgespaßelt, haben gesagt, mal trainieren wir, mal nicht. Wir als Zweitligaspieler sind da ja sozusagen nicht ganz so privilegiert, sondern müssen so ein bisschen darauf hoffen, dass wir in irgendeine Halle kommen und irgendeine Halle finden. Deswegen interessiert das bestimmt, also um mich auf jeden Fall, wie das bei dir im Training aussah jetzt in der Zeit.
Ja, ich hab eine Zeit lang bei meinem Papa in der Doppelgarage trainiert und auch manchmal mit Dang und auch anderen meiner Kollegen bei mir sogar zu Hause im Keller trainiert. Weil da hat man natürlich nicht viel Platz, aber man tut irgendwie, was man kann, um in Form zu bleiben. Wir wussten einfach nicht, wann es weitergeht. Ich habe mir immer gedacht, okay, vielleicht kommt Olympia. Dann wurde Olympia abgesagt. Dann habe ich gedacht, okay, dann wird die EM kommen irgendwann im August. Dann muss ich mich auf die EM vorbereiten. Dann war die EM weg. Dann dachte ich, dann kommt der Weltcup nach Düsseldorf. Mhm. Ich habe mir immer jeden Monat gedacht, jetzt kommt das nächste Turnier, aber dann wurde es immer und immer wieder abgesagt.
Das ist, glaube ich,
am Ende in dieser Bubble in China gelandet bin. Ja.
Ja. Sag mal, Dima, wie ist das? Erstmal, man hat ja über die Social Media Kanäle von der ITTF hat man ja so ein paar Bilder gesehen, wie da wirklich so Raummenschen irgendwie die Taschen abgesprüht haben, desinfiziert haben. Und dann wart ihr tatsächlich 8 Tage oder 7 Tage wart ihr komplett isoliert.
Ja, es war wirklich, muss ich sagen, ich bin ja schon lange dabei und habe viel erlebt, aber das war ein ganz besonderes Erlebnis, von vielen Perspektiven gesehen. Wir sind dann in Shanghai angekommen und wurden dann außerhalb von Shanghai in dieses Quarantänehotel gebracht. Das war so, ich würde es mal Disneyland für Arme nennen, weil unser Fenster war zu, aber wir konnten aus dem Fenster seitlich gucken und da war so ein Vergnügungspark, so ein großer. Und dann haben wir gesehen, wie die Leute da Karussell gefahren sind, aber wir durften das Zimmer nicht verlassen. Aber brutal.
Das ist wie wenn dann irgendwie so ein, für mich, wenn er so einen Dönerspieß dreht, aber du kannst ihn nicht bestellen.
Ja, genau, ist doch Wahnsinn. Ne? Also wirklich, dieses Zimmer, also das war erstens nicht wirklich sauber, dann wurde das Zimmer natürlich nicht gereinigt. Jeden Morgen um 6 Uhr klopft es und klingelt es an der Tür, Sturm. Dann stehen die Mondmenschen da und messen deine Temperatur. Zusätzlich musst du eine Stunde später die Temperatur nochmal online in irgendeinen anderen Pfeil einpacken. Und das machst du 3-mal am Tag. Und dann kriegst du 3-mal am Tag kaltes Essen, was verpackt ist, was man wirklich schwer essen kann. Ich glaube, ich habe 5 Kilo Müsli und Powerriegel und Müsli-Riegel gegessen in den ersten Tagen.
Wahnsinn.
Und dann mache ich mal Mittagsschläfchen und wach auf, weil der Robert Gardosch neben mir im Zimmer Seil springt und irgendwelche Sprünge macht. Also man fühlt sich wirklich wie im falschen Film, ja.
Und dann ist es trotzdem so, dass man wahrscheinlich dann sagt, okay, es ist Wettkampfzeit, man sieht wieder die Asiaten, die besten Chinesen und muss dann irgendwie performen. Und die haben natürlich, die saßen ja im Karussell.
Die trainieren halt. Genau, die saßen im Karussell, nachdem sozusagen, wir 3 Stunden trainiert haben, ne?
Ja, es war natürlich ein bisschen unfair, das muss man schon sagen, dass die Chinesen, sagen wir es anders, es waren ganz gleiche Bedingungen für alle Spieler, aber am Ende war es trotzdem wichtig für den Tischtennissport wieder internationale Turniere zu haben und zu zeigen, dass wir auch noch irgendwo leben und am Ende auch unseren ganzen Partnern, Sponsoren und alle, die mit Tischtennis irgendwo verbunden sind, auch einen Grund zu geben, unseren Sport beschauen, auch wenn es natürlich wirklich ein spezielles Erlebnis dort in China war.
Es gab ja auch ein paar kritische Stimmen zu dieser Bubble. Ich glaube, dass sich fast alle deutschen Spieler ja auch geeinigt hatten und gesagt hatten, okay, die ganze Liga, du bist jetzt nicht in Deutschland aktiv, aber kann nicht komplett drunter leiden. Das war ja schon so ein ziemlicher Alleingang, aber die Stimmung vor Ort war dann wieder so okay, oder? Also der Boykott wurde ja dann sozusagen nicht komplett durchgezogen.
Genau, es war am Anfang so, dass wir am 20. Oktober hätten in China sein können, wenn das Turnier für uns am 10. November losgeht. Sogar am 13. November. Mhm. Also es waren dann insgesamt, ich rechne 24 Tage vor Turnierstart in China. Das ist wirklich, das geht dann einfach auch nicht mehr. Das waren 3,5 Wochen. 2 Wochen Quarantäne, das ist ja eine Sache, aber 3,5 Wochen ist ja nochmal fast das Doppelte, bis es losgeht. ohne mit uns zu sprechen. Deswegen, das konnten wir erstens das nicht akzeptieren und zweitens hatten wir in der Zeit auch Champions-League-Spiele und die Leute, die in der Bundesliga spielen, auch Bundesliga und darauf wurde gar keine Rücksicht genommen und deswegen hatten wir erstmal abgesagt. Dann wurde die Quarantänezeit verkürzt und die Bundesliga bzw. Champions League verschoben, so ja, dass die Bedingungen erträglich waren, dass wir das dann doch gemacht haben.
Ja, auch so ein bisschen schade für euch, weil ich meine, gerade China sind ja immer so Ausflüge, wo ihr extrem ja auch als Stars aufläuft, ne? China als Mutterland des Tischtennissports oder als das Land. Und jetzt habt ihr da ein Hotel verbracht. Das ist natürlich dann wahrscheinlich mittelcool. Aber trotzdem hast du gesagt, die Wettkämpfe waren sinnvoll für dich und haben dir wieder so ein bisschen so eine Rückmeldung gegeben. Vielleicht ein kleiner Ausblick. Olympia 21 soll stattfinden, wenn ich jetzt so die Nachrichten richtig lese. Wie siehst du die Chance für Sommerspiele in Tokio in diesem Sommer?
Genau, also ich muss sagen, beide bin ich positiver und positiver gestimmt. Ich glaube, der Sport allgemein und auch Tischtennis hat gelernt, besser mit der Pandemie umzugehen und Hygienekonzepte zu erstellen, die einfach sicher für die Athleten und für alle Beteiligten sind. Wir spielen, ja, Champions League wurde gespielt und die Bubble in China. Und jetzt kommen mehr und mehr Turniere und ich glaube fest daran, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Und das ist natürlich auch mein absolutes Hauptziel, ja.
Mhm, klar.
Aber Dima, ich habe auch noch mal eine Frage, die, glaube ich, einige, wir kriegen ja auch von unseren platten Lauschern immer so ein bisschen Feedback zu den Sendern, zu den Senderfragen. Oft geht es auch um Material. Wenn du, ja. wenn du jetzt in so eine Bubble gehst und du weißt, okay, ich trainiere oder ich bin drei Wochen in China, ich trainiere dort drei Wochen, für dich waren ja geplant zwei Wettkämpfe. Wie viel Gepäck, wie viel Material hast du dann im Gepäck auch?
Tischtennismaterial oder wie viel Koffer ich insgesamt dabei habe?
Beides.
Also ich bin immer jemand, der nimmt extrem mit, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, dass das Essen sehr schwierig wird. Deswegen hatte ich gefühlt ja eine große Tischtennistasche voll Müslis und Riegel dabei für die Zeit in China. Und ja, insgesamt waren das dann, ja, kann man sagen, drei Koffer und eine Tasche. Und ja, ich nehme natürlich auch viele, viele ja, Belege, Hölzer, Kleber mit, weil ich mag das überhaupt nicht so knapp rechnen. Wenn ich denke, ich baue jetzt für die Zeit in China 10 Paar Belege, dann nehme ich lieber 20 Paar mit, weil ich lieber auf Nummer sicher gehen will, anstatt knapp zu rechnen. Also ich habe von allem immer sehr, sehr viel dabei.
Mhm. Ja, gut, das ist aber, das zeigt ja eben auch, dass es halt dann in diesem Hochleistungssport wirklich, dass es da halt anfängt, dass du dich wirklich schon, ich sag mal, du weißt schon, dass das Essen in China wahrscheinlich in diesem Quarantänehotel nicht so bombastisch sein wird. Und das ist sicherlich eine Sache, die du auch dazugelernt hast in der Zeit. War das bei dir schon immer so, dass du diese absolut professionelle Einstellung hast und da immer komplett auf Nummer sicher gehen wolltest?
Also ich war vor allem in Bezug auf Material schon immer sehr, sehr akribisch. Ich eigentlich immer gut auf Wettkämpfe vorbereitet, aber man lernt natürlich viele Orte, in denen man verbringt, was man an den Orten unbedingt braucht und nicht vergessen sollte. Natürlich bin ich am Anfang nach China geflogen und habe mir keine Gedanken ums Essen gemacht, aber das ändert sich natürlich mit der Zeit. Das ist ja, verschiedene Länder erfordern verschiedene Utensilien, die man bringen muss.
Jetzt hast du ja in China wie viele andere Topspieler aus Europa vor allen Dingen auch die sozialen Medien da bespielt. Deswegen finde ich eine super spannende Frage. Du bist da ja auch super aktiv auf fast allen Kanälen jetzt, glaube ich, vertreten oder auf allen Kanälen vertreten. Oft so die Frage, glaube ich, bei so Topspielern und Topstars wie dir, machst du das komplett alleine? Bist du da so, dass du da richtig also Bock drauf hast, das selbst zu bespielen? Oder postest du sozusagen jetzt aus China, die Sachen hast du selbst aufgenommen, ne? Weil da gab es ja sehr viele Infos für die Fans, gerade aus dem Zimmer mit den geschlossenen Fenstern.
Genau, also ich habe sogar diesmal ein Stativ selber mitgenommen. Ich hatte ja wirklich 24 Stunden Zeit, klar, man schläft dann auch, aber man ist ja nur auf den 12 Quadratmetern und kann nirgendwo hin. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die Zeit, nehme ein Stativ mit, mache ein paar Interviews und mache ein paar Aufnahmen, wie ich Sport mache. Und ja, das habe ich dann teilweise auch selbst geschnitten und eingestellt. Einfach, dass die Fans und die Leute, die mir folgen, denen auch ein bisschen ja, einen Einblick irgendwo in mein Sportleben geben.
Apropos Sportleben, Erich und ich haben im Vorgespräch ein bisschen überlegt und haben uns nochmal dafür interessiert. Ich meine, wir kennen dich beide aus unserer eigenen kleineren aktiven Karriere. Haben ja gegen dich auch beide schon mal gespielt in der Jugend etc. Deswegen ist es
für Nee, ich nicht.
Du nicht?
Nee.
Du hast wir haben nie gegeneinander gespielt, oder was?
Nee, wir haben nie gegeneinander gespielt.
Das gibt's ja gar nicht.
Wahnsinn.
Nee. Ja, aber ihr habt öfter wahrscheinlich. Ja, nee, aber ihr habt, glaube ich, öfter die Klingen gekreuzt, oder? In den Nordduellen? Da eigentlich die Bilanz.
Ja, ich glaube, Dima.
Lennart, das wirst du besser wissen.
Ich glaube, du hast mich du hast mich überholt irgendwann. Irgendwann hast du mich, glaube ich, überholt. Ich habe immer noch überall rumgeprollt, dass ich gegen dich positiv stehe. Aus den ersten Schülerjahren, da warst du gerade so, dass du über den Tisch gucken konntest. Da habe ich dich noch gehalten. Hast du mich irgendwann in der bei den deutschen Jugendmeisterschaften als Schüler geschlagen und dann war Ende aus, Mickey Maus.
Mit deinen fiesen Aufschlägen hast du mich immer fertig gemacht, ja.
Ja, da musste ich dich bearbeiten, aber da hast du irgendwann hast du da die Rückhand, den Rückhandschwinger ausgepackt. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt für dich. Also, okay, jetzt, also die Rückhand von Dima mit meiner zu vergleichen, ist auch ganz, also ruhig bleiben. Ich kann zwar auch mal einen durchschwingen, wenn er gut liegt, aber Dima, kriegen wir irgendwie einen Trainingstipp für den Lennart hin, für die Rückhand? Also, wir haben jetzt wirklich so eine kleine Tradition, dass ich wirklich jeder Folge den Lennart so ein bisschen auffordere, da mit der Rückhand mal ein bisschen aktiver zu werden.
Ja.
Okay, also wenn ihr so anfangt, jetzt hier mir so eine Training, so eine Rückhand-Nachhilfestunde geben, dann baue ich natürlich hier das direkt ein. Moment mal kurz.
Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
Jetzt bin ich gespannt und ganz, jetzt bin ich ganz Ohr, Dima. Jetzt könnt ihr euch die Bälle zuspielen als Rückhandmonster.
Worauf kommt es bei einem Rückhand-Topspin an?
Also aus meiner Sicht auf die Vorspannung.
Ja. Hast du keine Spannung, Lennart, oder was?
Ich komme da gar nicht hin.
Dadurch, dass ich zum Beispiel persönlich immer so ein bisschen Vorspannung habe, kann ich dann da, egal wo der Ball hinkommt, trotzdem gut kontrollieren durch die eigene Vorspannung und auch der Platzierung mäßig anpassen. Wenn man keine Vorspannung hat, ist es sehr, sehr schwierig, Qualität in den Ball zu kriegen. Und wenn man das nicht schafft, dann ist es schwierig, auch die Qualität vom Gegner zu kontrollieren.
Mhm. Erich, willst du noch was ergänzen?
Das hört sich kompliziert an, ne?
Ja, ich finde schon. Also vor allem
am Ende ist es ja, also diese Vorspannung ist ja wichtig, aber am Ende muss man, glaube ich, auch einfach so einen Touch dafür entwickeln, ne? Man muss sich, glaube ich, auch einfach oft genug trauen. Und dann kriegt man auch Selbstvertrauen.
Ja. Selbstvertrauen
kommt dann dazu.
Und ich erinnere mich, Dima, ich erinnere mich an dich, wir haben ja auch viel trainiert im TTVN damals, miteinander und gegeneinander. Du hast natürlich als wirklich schon sehr junger Spieler viel Rückhand gespielt, wenn ich mich erinnere. Und ich glaube sogar, dass du in Anführungsstrichen erst mit 19, 20 quasi ausgewachsen, wenn man so will, oder mit 18 vielleicht auch, dich dann nochmal richtig um die Vorhand gekümmert hast. Du hast ja als Schüler und im Jugendalter ganz viel mit Rückhand gespielt. Das habe ich verpasst, vielleicht liegt es daran.
Ja, ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Also ich habe, glaube ich, bis 14, und das ist sehr spät, wenn ich jetzt meine Kollegen sehe oder auch andere Nachwuchsspieler aktuell, bis 14 habe ich nur Vorhand-Topspin, Rückhand-Schupf und Rückhand-Block gespielt. Mhm. Und erst als ich eine Größe hatte, und diese Größe war, dass ich an das Kellerfenster bei uns zu Hause mit meinem Papa, dass ich mit meinem Kopf an die Kante vom Kellerfenster kam, mein Vater hat gesagt, wenn ich da dran komme, dann darf ich anfangen, Rückhand-Topspin zu spielen. Und das war ungefähr, als ich 14 war.
Okay. Und vorher hast du auch trotzdem so viel geappelt. Ich habe noch einen Ballwechsel irgendwie im Kopf. Da haben wir mal gegeneinander bei deutschen Meisterschaften gespielt. Da hast du schon so, obwohl du klein warst, jetzt bist du ja echt eher groß für einen Tischtennisspieler, hast du so viel reingeappelt von hinten mit Rückhand. Also das Feeling war ja schon da.
Genau, also ich war früher so unglaublich ballsicher, weil sehr, sehr viel mit Rückhand geblockt, den Rest mit Vorhand gelaufen, gar kein fester Topspin, sondern nur so auf dem Tisch gespielt auch. Ja, und geappelt habe ich, die Leute ein bisschen müde waren irgendwo. Das Spiel habe ich irgendwann ganz extrem verändert, als ich dann, wie du sagst, einfach viel größer geworden bin und dadurch viel mehr Kraft hatte, hat sich mein Spiel dann dadurch auch verändert. Aber ich vermisse so ein bisschen den Gegner zu appeln. Dafür habe ich die Geduld verloren.
Ja, ein bisschen.
Ja gut, du hast jetzt auch ein paar andere Möglichkeiten, ne? Du musst nicht mehr so viel appeln.
Dima, Erich schafft es immer, dass wir mit dieser Rückhandfrage mich immer ein bisschen vom Fahrplan abzubringen, der muss er immer bringen.
Ja.
Eigentlich war die Frage so ein bisschen auch, wir haben uns überlegt, jetzt so Richtung in China ist man ja als so ein Tischtennis Top-Ten-Spieler, wie du einer bist, schon seit über einem Jahrzehnt auch ein absoluter Superstar im Real Life. Wie nimmst du das so in Düsseldorf wahr? Also wir haben uns überlegt, weil du für uns irgendwie, das wollte ich eigentlich sagen, weil wir dich so lange kennen schon, verzeih mir, dass ich es sage, aber nicht sozusagen prominent in dem eigentlichen Sinne. Wie nimmst du deinen Status sozusagen so in Deutschland, in Düsseldorf wahr? Wirst du erkannt außerhalb der Tischtennisszene und also innerhalb natürlich, aber außerhalb hast du da so Kontakt mit Fans? Das finde ich wirklich spannend, ob es da so eine Base gibt irgendwie.
Ja, das hat sich in den letzten Jahren wirklich, das hat eine lange Zeit gebraucht. Zum Beispiel selbst so 2012, 2013, 2014, wo ich auch schon eine Olympiamedaille im Einzel hatte und Europameister war, ist das vielleicht mal einmal im Monat passiert, dass mich einer mal so auf der Straße oder im Zug angelabert hat, hey, ich glaube, du spielst Tischtennis oder so. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich so in die City gehe oder irgendwo bin, dann passiert das eigentlich so einmal am Tag, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, bist du nicht der Tischtennisspieler? Oder, keine Ahnung, ich habe vor 3 Tagen meinen Telekom-Vertrag verlängert, da hat der Typ mir auch viel Glück gewünscht. Also das ist tatsächlich wirklich recht häufig mittlerweile. Aber das finde ich total cool und freue mich auch da für unseren Sport, dass dann Leute außerhalb des Tischtennis auch was mit Dima Ovtcharov und mit Tischtennis anfangen.
Ist wahrscheinlich auch noch auf so einem gesunden Niveau, ne? Man hört ja von vielen Promis, auch Sportpromis, wenn du dann gar nirgendwo mehr hingehen kannst und immer überall auch Kameras sind, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen nervig. Da hast du wahrscheinlich so eine ganz, ganz gute Mitte gefunden jetzt.
Genau, es ist wirklich ein ganz privilegiertes Leben. Also es ist ganz, ganz entspannt und ich freue mich darüber, wenn mich jemand erkennt oder wenn jemand Tischtennis mag, wenn man jetzt Fußballstar ist. Und ich kenne 1-2 Leute, die können wirklich kaum in die Stadt gehen, die können kaum irgendwo was essen gehen. Und ja, das ist dann schon auch,
das ist, glaube ich, auch eine Belastung, ne? Ja, das ist auch eine Belastung, glaube ich, ne?
Ja. Und es hat aber sehr viele Einschränkungen, ne? Das ist schon schade auch. Stell dir vor, du, keine Ahnung, spielst in Dortmund. Ich meine, Erich, du bist ja aus Dortmund und die verlieren dann 1-5 gegen Stuttgart. Da kannst du als Dortmunder da kaum auf die Straße gehen danach. Das ist
ja wahrscheinlich besser nicht, ja. Besser nicht. Ja, nee, ich habe einmal mit Mats Hummels Tischtennis gespielt.
Cool.
Und ja, danach, am Tag danach, hat er mich zufällig im Vapiano erkannt. Und wir wollten dann gerade Handynummern austauschen und waren so im Gespräch, weil die als Mannschaft sich Material beschaffen wollten. Und beim Nummernaustausch ist es dann leider so gekommen, dass eine Schar von 20-jährigen Weibern völlig hysterisch dem auf die Pelle gerückt sind und der halt flüchten musste.
Ja, also das ist scheiße, ne?
Ja, das ist dann irgendwann.
Macht echt wenig Spaß, ne?
Das ist wahrscheinlich unangenehm. Sag mal, total. Dima, ganz kurz so zum Ende unseres kleinen Plauschs hin, wollte ich dich nochmal was Kulinarisches fragen, weil das macht eigentlich immer Erich. Ja. Erich hat am Ende unserer Sendung oft noch so einen kleinen Tipp parat. Mal ist er auf Diät, mal arbeitet er mit ganz feinen Leckerlis. Was ist so dein Lieblingsessen? Erste Frage vielleicht. Und zweite Frage, hast du irgendwie noch was für die Plattenlauscher? Was isst du so vor einem Wettkampf? Das ist, glaube ich, immer, finden total viele, glaube ich, spannend, wie so eine Ernährung vor so einem Wettkampf aussieht. Also vor einem großen Match irgendwie, das, keine Ahnung, am Nachmittag oder so stattfindet. Hast du da so einen Ernährungsplan? Weil da haben Erik und ich letztens so ein bisschen nicht gestritten, hat man unterschiedliche Meinungen, wie man vor so einem Punktspiel um 14, 15 Uhr irgendwie sich kulinarisch verköstigt. Da dachten wir, fragen wir mal den absoluten Experten.
Ja, du esst so ein bisschen meine Schwäche in dem Sinne, dass ich viele Sachen so gerne esse und wenn die dann so vor mir
sind, dann
kann ich dem schwer widerstehen. Ich meine, Erich wird bestimmt wissen, worüber ich spreche. Ja,
klar. Deswegen Nein sagen ist.
Habe ich zu Hause erstmal gar. Genau, ich habe zu Hause gar keinen Müll und weil sonst werde ich da auch manchmal, muss ich ganz ehrlich, Schande über mein Haupt hier so loswerden. Aber bei Turnieren ist es so, dass ich da doch sehr auf die Ernährung achte. Vor allem auch auf Ernährung vor den Spielen. Habe ich auch so ein bisschen von Timo gelernt mit der Zeit. Timo ist da ganz extrem, der, ich denke, mindestens 6 Stunden vorm Spiel nichts mehr isst. Okay. Und ich bin da eher so 4,5 Stunden vor dem Spiel muss meine Mahlzeit fertig sein. Und das lieber Reis als Nudeln. Vielleicht Hühnchen oder Fisch dazu und keine Soßen. Und dann muss das 1,5 Stunden vor dem Spiel schon fertig ans Herz.
Okay. Das schaffe ich nicht. Ich bin immer 2 Stunden vorher. War bis jetzt mein Motto.
Ja, das ist auch bewiesen, dass das alles dann noch verdaut wird. Wir haben dann mit vielen Ernährungsexperten gesprochen. Muss man da schon früher sein mit dem Essen?
Mhm. Okay, ja, nehmen wir mit. Oder Erich?
Werde ich versuchen, ja. Werde ich versuchen, aber ich weiß nicht, dann nochmal so ein halbes Salami-Brötchen.
Ich muss dann auch sagen, ich habe bei Olympia den Usain Bolt gesehen, der sich irgendwie 2 Stunden vorm 100-Meter-Finale ein Big Mac bei McDonald's geholt hat im Dorf. Deswegen.
Hat er den auch während des Laufs?
Glaube ich, ist alles.
Der hätte ihn auch während des Laufs essen können.
Naja, ja, mit seinen dicken Kopfhörern hat er sich den Big Mac dann reingezogen und war dann 2 Stunden später beim 100-Meter-Finale als Weltrekord gelaufen. Da dachte ich, okay, vielleicht muss ich auch meine Ernährung überdenken.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine psychologische Sache, dass man da dann, wie man damit umgeht.
Das glaube ich auch.
So ein Wohlfühlfaktor.
Wenn man zu viel Sachen weiß, dann achtet man auch auf zu viel.
Ja. Genau. Ich glaube zum Beispiel ist es so, wenn Lennart immer 2 Stunden vorm Spiel isst, dann ist sein Körper es auch gewohnt zu essen und zwar später danach Sport zu machen. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Wenn ich das machen würde, würde mir das Essen zu schwer im Magen liegen. Aber bei Lennart ist es anders. Deswegen ist es wirklich individuell, würde ich so sagen.
Ja. Ja.
Dima, zum Abschluss, das Jahr ist fast vorbei. Es war ein komisches und schwieriges Jahr. Kurzer positiver Ausblick auf 21 vielleicht. Wie schaust du in die Zukunft? Jetzt Olympia hast du schon angesprochen, aber was sind so ein bisschen deine Hoffnungen und Ziele? Vielleicht auch so einen guten positiven Blick auch für die ganzen Plattenlauscher, die ja auch kaum spielen konnten und glaube ich alle
sehen. Genau, also ich glaube, die Plattenlauscher oder auch einfach der Tischtennissport allgemein, da wurde, glaube ich, nur die erste und zweite Liga wird noch gar nichts mehr. Deswegen in erster Linie hoffe ich einfach, dass wir jetzt, wo der Impfstoff da ist, so schnellstmöglich zurück zur Normalität kommen, dass einfach die Leute wieder in die Halle kommen und zuschauen können, selbst spielen können und dann das eine zum anderen kommt und natürlich, ja, wir auch wieder große Turniere spielen können. Also da hoffe ich einfach für den Tischtennissport im Ganzen, dass es da jetzt mit dem Impfstoff wieder, mit der Hoffnung wieder vorwärts geht.
Schließe ich mich an. Ich glaube auch, dass der Impfstoff ganz entscheidend wird, dass dann im neuen Jahr auf jeden Fall wieder angegriffen werden kann. Ne?
Ich denke auch.
Alle zusammen.
Alle zusammen.
Genau. Okay.
Dima, herzlichen Dank erstmal für deine Zeit, für den kleinen kurzen Plausch hier bei uns. Wir haben uns, wie gesagt, mega gefreut. Wir bleibt nichts anderes übrig, als dir auch tolle letzte Tage im Jahr zu wünschen, ein schönes Weihnachtsfest noch zu wünschen und einen guten Rutsch und dass du 21 dann voll attackierst und wir Plattenplauscher drücken dir.
Wir drücken die Daumen.
Natürlich für Olympia und den Weg nach Tokio die Daumen und sitzen dann auch
vielen Dank.
Gespannt am Fernseher. Dima, danke dir.
Ja, Dima, danke. Bleib gesund. Bis bald.
Das wiederholen wir. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann.
So, Erich, fantastisch. Ein Plausch mit einem Olympiamedaillengewinner.
Mehrfach,
ja. Ist irgendwie schön, wenn man so einen dann sozusagen so lange auch begleitet. Ich meine, wir sind ja, du bist, wie viel älter oder jünger bist du als Dima? Warte mal ganz kurz, lass mich rechnen. Du bist, welches Baujahr nochmal, Erich?
Ich bin 90er Baujahr.
Oh, du bist ja nah dran, ne? Komisch, dass der da nie
gespielt. Ja, ich glaube.
Komisch, dass der nie
gespielt. Nie gespielt, ne? Ich glaube, der war immer zu gut.
Ja. Witzig. Ja, auf jeden Fall spannend. Kann man sich nur wünschen, dass die da bei Olympia echt nochmal Vollgas geben. Und was glaubst du für Tokio? So Mannschaft Boll, Franziska, Ovtcharov?
Ja, also ich glaube mal ganz sicher, dass die ins Finale kommen.
Ja?
Das glaube ich schon, ja. Die kommen ins Finale. Was dann möglich ist, wenn ich jetzt die letzten Turniere gesehen habe, da in der China-Bubble, vielleicht mal einer, aber in einem Mannschaftswettkampf muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da eigentlich wenig bis keine Chancen.
Ja, wird
ist irgendwie. Ist so. Ich würde gerne was anderes sagen, aber.
Ja, ich glaube auch. Aber man kann immer so ein bisschen hoffen, weil wenn sie im Finale sind, dass dann noch irgendwas passiert, ne? Dass dann nochmal irgendwie ein Wunder geschieht oder so. So eine starke.
Ja, da haben wir aber schon ziemlich oft drauf gehofft, ja, das Wunder.
Aber wenn die drei in Topform sind, dann geht was, ne? Dann geht was.
Ja, aber die anderen drei sind sicher in Topform.
Ja, das stimmt. Ja, spannend. Ja, Erich, war ein schönes Weihnachtsspecial. Toll, dass es geklappt hat. Mal gucken, wer so der nächste Gast im Plattenplausch wird. Wir gehen da ja
kunterbunt. Nicht einfach, vor. Ich wollte sagen, kunterbunt und ich sage gerade mal für unsere Special-Ausgaben, da muss man schon ein bisschen was geleistet haben, dass man da reinkommt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch immer heiß darauf, völlig unterschiedliche Typen einzuladen. Deswegen mal gucken, wen wir für die, ja, für den nächsten Plattenplausch mit Gast irgendwie uns angeln können, zuppeln können.
Ja. Hm? Anzuppeln.
Anzuppeln. Anzuppeln. Erich, wir sind kurz vor Weihnachten. Was kann man noch sagen?
Bleibt alle gesund, bleibt schön zu Hause, haltet Abstand.
Einmal das, jetzt warst du gerade kurz weg. Die Technik müssen wir uns übrigens kurz entschuldigen. Ich glaube, es sind einige doch Ruckler drin. Jetzt mit dem zweiten Gast war das Internet nicht immer stabil. Aber unsere Plattenlauscher werden uns verzeihen. Aber du hast irgendwas
gesagt? Ich hoffe. Ja, nee, ruhig auch mal ein Plätzchen mehr essen. Scheiß was drauf. Figur ist eh im Arsch. Wenn du so lange keinen Sport machen konntest, kommt jetzt auf Weihnachten nicht auch noch drauf an.
Jetzt ist wirklich auch egal. Ja, wir können uns auf jeden Fall auch nochmal bedanken, ne, bei den Plattenlauschern. Das war, ich fand ehrlich gesagt, ein krasses Jahr.
Fulminanter Start. Also das Jahr an sich war unfassbar in vielerlei Hinsicht und ich würde sagen, unser Podcast ebenso, ne?
Ja, wann haben wir gestartet? Ich glaube, im Mai kam der erste. Ich muss nochmal.
So spät?
Peinlich, dass ich das gar nicht weiß, ne? Aber.
Nee, ich weiß das auch nicht.
Aber auf jeden Fall waren es jetzt echt viele Sendungen sind es geworden und es hat irgendwie jedes Mal richtig Laune gemacht und es macht ja ehrlich gesagt auch deswegen Spaß, weil wir sowieso uns gern mal zum Plauschen auch vorher die letzten Jahre ja schon ganz gern getroffen haben, aber es macht ja umso mehr Spaß, wenn man hört und sieht und diese Antworten bekommt, dass einige sich dann irgendwie zumindest irgendwie eine gute halbe Stunde machen und irgendwie sich so an diesem Podcast erfreuen. Oder? Also ich bin dann bin da immer sehr dankbar und freue mich, dass das...
Ja, vor allem ist es tatsächlich so, dass wenn wir mal irgendwie eine Woche es nicht schaffen oder irgendwie in Verzug sind, wie dann aus allen Richtungen fast schon Anfeindungen kommen, was denn da los sei.
Ja. Ja. 25. Mai war im Starttermin, eben gerade nochmal hier nachgeguckt, das müssen wir ja im Kopf halten. Das ist ja hier die Geburtsstunde. Hm. Bitter, dass wir das nicht wissen.
Stunde Null, oder?
Tag X. Ja, von daher, kann man, glaube ich, allen Plattenlauschern nur jetzt schöne Weihnachtstage wünschen, einen entspannten, richtigen, aggressiven Rutsch gibt es wahrscheinlich nicht in 21, das wird ja eher ein bisschen kürzer und kleiner ausfallen alles, aber ja.
Leiser.
Und leiser, deutlich leiser, ja. Wir bleiben laut,
Erich. Ja.
Wir kommen auch im neuen Jahr wieder.
Wir sind da
und haben auch schon einiges an kleinen Ideen und alles Gute. Und Erich, hast du jetzt eigentlich noch nach dem Ding noch einen kulinarischen Tipp jetzt für die Festtage oder?
Ich habe mir einen gemacht, ja, aber ich weiß nicht, ob das so zu Weihnachten passt, aber da ja die Restaurants auch alle dicht sind, habe ich mir gedacht, so mein Gott, so ein paar, ich weiß nicht, gehst du gerne mal zum Spanier essen?
Ja, sehr gerne.
Hä? Und was isst du denn beim Spanier am liebsten?
Ja, es gibt ja diese Tapas-Variante, so ein paar Kleinigkeiten reinzuppeln, ne? Hier ein paar Oliven und da nochmal ein bisschen Aioli und so, ja. Ne?
Und was noch? Und was ist noch bei diesen Kleinigkeiten immer dabei? Immer?
Diese gebratenen Paprika, diese gesalzenen Paprika, ganz fantastisch.
Ja. Und was ist dann noch in der Richtung?
Boah, Erich, weiß ich auch nicht. Oliven?
Datteln im Speck.
Ach ja, genau. Oh.
Und die kannst du ja zu Hause so gut selber machen.
Okay. Oh, das ist ein guter Tipp. Wobei jetzt ein bisschen spät für das Weihnachtsmenü, aber schön.
Kriegst du zur Not, kriegst du alles hier an so einer Aral-Tankstelle. Die haben wir immer Rewe to go drin.
Wunderbar. Schön. Ne? Ein bisschen Aral-Werbung reinbringen in die Sendung. Passt ja auch zum Bulli.
So.
In diesem Sinne, schönen Jahresausklang.
Kosten auch nur 12 Euro an der Tankstelle.
Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Wir hören uns in 21 wieder. Toi, toi, toi.
Ho, ho, ho.